Moin aus Hansburg im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Notarin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und unsere wechselnden Gäste. Mein Name ist Jan Paulik und ich stelle ihr Fragen, die ihr auch stellen würdet und Fragen, die ihr euch nicht traut zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Also wir haben in vielen Folgen schon viel über die abstrusesten Familienkonstellationen im erbrechtlichen Kontext gesprochen. Patchwork, rauf, runter, dies, das, nach oben, nach unten und so weiter.
Stimmt.
Das ist wieder verdrängt. Und heute wollen wir mal über so eine Konstellation sprechen, wo es in Anführungsstrichen keine Erben gibt. Also zumindest vielleicht mal so, dass man keine Kinder hat, denen man was vererben würde. Und dann vielleicht auf die
Idee. Oder auch die nicht einsetzen möchte.
Oder
das können wir gedanklich auch mit einfassen.
Ja.
Ne? Also das hat dann natürlich vielleicht noch Auswirkungen wie Pflichtsansprüche. Aber also nur weil man Kinder hat, bedeutet es nicht gleichzeitig, dass man auch einen Erben hat, den man einsetzen möchte.
Ja. Wir wollen über Alternativen sprechen.
Genau.
Ja. Das ist das Thema. Aber vielleicht bleibe ich doch für einen Moment bei dem Fall, man hat keine Kinder und man hat wirklich keine Erben. Gibt es diesen Fall überhaupt? Beziehungsweise wer der in der Reihe der möglichen Erben der allerletzte?
Der Staat. Der übrigens keine Schulden erbt. Die sind dann leider weg.
Also du musst halt wirklich allein sein und darfst keine Angehörigen haben. Auch nicht irgendeine entfernte Cousine dritten Grades irgendwo.
Ja, weil es geht dann schon sehr weit. Der Staat. Und das ist natürlich etwas, was man wahrscheinlich nicht will. Kann ich mir jetzt vorstellen.
In der Regel nicht.
Weil man dann denkt so, wahrhaftig, gibt es noch bessere Empfänger?
Wobei, er kann das Geld gut gebrauchen.
Das stimmt, aber gibt das auch gut aus? Das ist ja die Frage. Ne? Also, was sind die Alternativen?
Die Alternativen sind relativ vielfältig. Es kommt so ein bisschen darauf an, was man möchte. Also, wenn man keine Kinder hat und auch ansonsten wirklich gar keinen Erben hat, dann bleibt einem letztendlich ja nur Institutionen einzusetzen. Ja?
Ja.
Also weil wer keine Kinder hat und wer vielleicht Geschwister und Neffen und Nichten hat und die aber auch nicht mag, der hat vielleicht Freunde, das haben wir auch relativ häufig, dass dann ganz viele Freunde irgendwie ihren Steuerfreibetrag bekommen, um das auch erbschaftssteuerlich so ein bisschen zu optimieren. Wer das aber nicht möchte oder vielleicht auch sagt, meine Freunde brauchen das nicht oder die kriegen einen kleinen Anteil, aber irgendwie mein Erbe, der soll jemand sein, der damit Gutes tut und dann passenderweise vielleicht auch gar keine Erbschaftssteuer zahlen muss, weil es sich um eine gemeinnützige Organisation handelt, beispielsweise.
Ja, ja.
Sie müssen gar keine Erbschaftssteuer zahlen.
Wenn sie entsprechend befreit sind, nicht.
Und das ist abhängig von der Gemeinnützigkeit?
Das ist also abhängig von der Gemeinnützigkeit, genau.
Ja.
Also es gibt so einen Katalog von bestimmten Zwecken. Und wenn du einen dieser Zwecke verfolgst, sei es als Verein oder als Stiftung, dann kannst du dich eben befreien lassen oder die Gemeinnützigkeit anerkennen lassen, genau.
Genau, es muss aber durch die Finanzbehörde erfolgen.
Genau,
das ist ganz wichtig. Man kann nicht einfach sich irgendwie was überlegen und dann davon ausgehen, dass das so ist, sondern Gemeinnützigkeit ist halt in der Abgabenordnung festgelegt und das musst du halt einmal anerkennen lassen.
Ja, und das können aber dann solche Stiftungen oder Vereine auch nachweisen quasi, ne?
Ja.
Mit einem entsprechenden Dokument, dass sie sagen, hier, wir haben...
Ja, es gibt eine Bescheinigung dafür.
Ja, genau. Ja, okay.
Genau. Also es gibt ja ganz viele bestehende gemeinnützige Vereine und Organisationen. So, also klassisch ist SOS Kinderdörfer beispielsweise. Was sich dann aber auch lohnt, ist ein Blick in die Region möglicherweise. Was gibt es an Stiftungen, Vereinen, die irgendwie gemeinnützige Zwecke in der Region fördern? Das kann auch Sinn machen, wenn man sich der Region verbunden fühlt und vielleicht vor Ort Gutes tun will. Man kann dann eben auch kleinere Vereine und Institutionen unterstützen, weil letztendlich die großen Vereine, das ist auch super, und die großen Stiftungen, die bekommen relativ viele Spenden, weil die eben so im Fokus sind. Für die kleineren ist es ein bisschen schwieriger.
Ja.
Was man berücksichtigen sollte, ist, musst mich unterbrechen, wenn es in Richtung geht, wo du nicht hin willst.
Ja? Müssen wir mal gucken.
Genau, also was man berücksichtigen sollte, ist, man muss sich auch nicht auf einen Verein festlegen. Man kann auch da spielen. Man kann auch sagen, ich setze SOS Kinderdörfer zu meinem Erben ein.
Ja.
Und ich setze dann vielleicht noch weitere Vermächtnisse aus.
Also,
ja? Ja. Wir wissen ja, der Erbe ist der Rechtsnachfolger, der muss sich um alles kümmern. Bei den größeren Vereinen oder Stiftungen sind das dann in der Regel Rechtsanwaltskanzleien, die diese Kümmerfunktion und die Abwicklung übernehmen. Und ich kann dann ja noch Vermächtnisse aussetzen. Das heißt, jemand anderem sage ich, du bekommst ein Fünftel, ein Achtel, was auch immer, als Vermächtnis und dann irgendwie in Geld. In der Regel. Also ich bin da relativ frei. Ich muss nur immer schauen, wenn ich dann wiederum mir überlege, es sollen aber mehrere Vereine mein Erbe sein, dann müsste ich mir wohl überlegen, wer soll es denn regeln tatsächlich, weil wenn die sich dann untereinander abstimmen müssen, dann habe ich ein Problem. Wenn ich Vereine sage, meine ich immer gemeinnützige Organisationen, also es können natürlich auch Stiftungen oder ähnliches sein.
Ja. Und was, wenn sich in der Zwischenzeit irgendwie was verändert hat? Also Extremfall, die existieren gar nicht mehr, weil ich habe mein Testament gemacht.
Ja.
Was würde dann passieren?
Das ist eine gute Frage. Also entweder, also wenn ich das Testament gestaltet hätte, dann hätte ich diesen Fall so ein Stück weit mit aufgegriffen. Ja. Das heißt, ich hätte gesagt, das ist der Rechtsnachfolger in der Regel. Oder wenn es mehrere Begünstigte gibt, dann macht man möglicherweise auch untereinander so Ersatzerben oder Ersatzvermächtnisnehmerregelungen. Wenn das aber alles nicht der Fall ist, dann gilt natürlich wieder die gesetzliche Abfolge.
Ja.
Wenn sich nichts anderes ableiten
lässt. Aber man kann so einen Plan B ins Testament quasi aufnehmen, dass man
ja,
sagt,
sollte man sogar.
Also Stiftung A soll es kriegen. Für den Fall, dass Stiftung A nicht mehr existiert, kriegt es bitte dann Stiftung B.
So genau, ja.
Sowas kann man machen, sodass man das absichert. Ja. Und das ist dann auch empfohlen quasi.
Ja,
weil man
das
weiß,
würde ich empfehlen, genau. Ja.
Da geht es wahrscheinlich auch in solchen Fällen, wo sich der Verein verändert, dass er zum Beispiel nicht mehr gemeinnützig ist, dass man sagt, okay, dann.
Das nehmen wir manchmal auch als Bedingung auf. Ja. Also wenn es vielleicht in der Schwebe ist oder noch nicht ganz klar ist, es gibt manchmal Vereine, die sind in Gründung und da ist die Gemeinnützigkeit aber noch nicht anerkannt, weil das noch von Faktoren abhängt. Sagt man beispielsweise unter der Bedingung das, wobei man sich dann, aber das wäre was für eine andere Folge, weil das tief ins Erbrecht reingeht, sich überlegen muss, wie man die Bedingung genau konstruiert. Aber das ist eine andere Frage. Aber das kann man durchaus mit aufnehmen.
Ja. Und man könnte ja aber auch auf die Idee kommen, dass man selber eine Stiftung gründet, ne? Die dann einen gemeinnützigen Zweck hat, oder?
Ja, genau. Das kann man tun. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Ich kann zu Lebzeiten eine eigenständige Stiftung gründen. Ich würde sagen, das ist dann die Königsdisziplin, ja, weil das der größte Aufwand ist und ich im Ergebnis auch das größte Vermögen brauche, also um diese Stiftung zu gründen. Ich kann eine eigenständige Stiftung von Todeswegen gründen, finde ich ziemlich kompliziert, ehrlich gesagt, weil du dann natürlich auch Schwierigkeiten hast, die Stiftungssatzung abzugleichen. Also weil die Stiftungsgründung, die Gründung einer eigenständigen Stiftung ist ein ziemlich langer Prozess. Von Todeswegen zu Lebzeiten, beides möglich. Der Trend geht eher dahin, so Unterstiftungen zu gründen. Das heißt, sich bei bestehenden Stiftungen anzudocken mit einer Unterstiftung in irgendeiner Form. Da gibt es verschiedene Modelle, die werden zum Beispiel, es gibt das Haus der Stifter, ja, da funktioniert sowas, da kann ich dann sagen, also von Todeswegen möchte ich, dass eine Unterstiftung gegründet wird, ich gebe den Namen vor und ich gebe vor, welche Zwecke verfolgt werden sollen, da muss ich dann wieder darauf achten, dass eben diese Katalogzwecke erfüllt werden, damit die Gemeinnützigkeit klargestellt wird und dann gibt es über diese Oberstiftung, Dachstiftung vielleicht, gibt es dann die Möglichkeit, dass die sich darum kümmern und das dann entsprechend von Todeswegen einrichten. Auch das könnte man theoretisch aber auch schon zu Lebzeiten tun.
Ja, also es gibt so einen organisatorischen Überbau quasi.
Genau. Und es gibt
der sich dann auch kümmern kann als Erbe quasi.
Ja, genau. Und es gibt dann auch, es gibt zum Beispiel auch Banken, die das haben.
Ja, okay.
Banken, die das anbieten und die dann gegebenenfalls sich auch darum kümmern, dass es dann umgesetzt wird. Also indem man sagt, die Stiftung ist der Erbe, aber es gibt einen Testamentsvollstrecker, der sich dann darum kümmert, dass das eingebracht wird, was da ist und so weiter. Also es ist eigentlich tatsächlich ein ganz spannendes Feld. Ich würde sagen, eine eigene, eigenständige Stiftung eignet sich für einen relativ begrenzten Personenkreis. Aber diese Unterstiftung, die sind eigentlich tatsächlich ganz charmant und insbesondere dann, wenn ich mich nicht festlegen kann oder will, welche Zwecke ich eigentlich unterstützen möchte oder ich möchte mich nicht auf Kinder festlegen, deswegen will ich nicht nur die SOS-Kinderdörfer, sondern ich hätte verschiedene, aber es gibt viele Mandanten, die dann auch sagen, aber haben Sie nicht neulich gehört und in der Presse war doch und man erzählt sich und so weiter, wenn ich da vielleicht auch kein Vertrauen zu habe, dann ist ja eigentlich so eine Unterstiftung, wo ich das auch so ein bisschen mischen kann, und zwar nach meinen eigenen Wünschen, eine echt gute Idee.
Und wer entscheidet das denn dann, wo das Vermögen hingeht?
Diejenigen, die sich um die Unterstiftung kümmern, aber man legt die Zwecke im Vorfeld fest. Und ich kann auch sagen, ich möchte zum Beispiel dass Kinder in der Region unterstützt werden, die zum Beispiel einen Schulranzen brauchen, wenn sie in die erste Klasse kommen und die bedürftig sind. Und dann kann man schauen, wie lässt sich das realisieren.
Ich habe noch so ein Wort aufgenommen, irgendwie in Vorbereitung, Zustiftung. Das klang irgendwie sehr kompliziert. Ist das nochmal was anderes als das, was du gesagt hast bisher? Ist das nochmal ein anderes Modell quasi?
Nee, nicht unbedingt. Also eine Zustiftung sagt, also wenn ich jetzt jemanden als Erben einsetze, wenn ich sage, ich nehme eine Stiftung als Erbe, dann entscheidet die Stiftung, was sie mit dem Erbe macht. Ob sie das entweder als Zustiftung in ihren Vermögensstock reinfließen lässt oder ob sie das nutzt.
Ah, okay.
Ja, also unmittelbar wieder ausgibt, um Zwecke damit zu fördern. Die Zustiftung bedeutet, du musst das in deinen Vermögensstock aufnehmen als Stiftung.
Denn so Stiftung heißt ja auch nicht nur ausgeben von diesem Geld, sondern heißt ja auch anlegen dieses Geldes, ne, möglicherweise.
Genau.
Und auch vermehren und dann später vielleicht in 10, 20 Jahren das mitmachen und so weiter.
Genau.
Das ist schon ein langfristigerer Prozess.
Absolut. Ja. Genau, und wenn ich sage, es soll eine Zustiftung sein, dann muss es eben im Vermögen der Stiftung erhalten bleiben und aus dem Vermögen der Stiftung werden ja letztendlich die Stiftungszwecke finanziert.
Dann haben wir so ein bisschen den einen Fall vom Anfang erst weggeschoben. Also es wäre jetzt ja einfach, ich habe wirklich niemanden, es wäre eigentlich der Staat und ich sage aber nein, das möchte ich nicht. Jetzt habe ich ja doch Kinder, aber das gefällt mir nicht. Möchte lieber andere Kinder unterstützen, die ihren Schulranzen brauchen. Dann habe ich noch dieses Problem mit den Pflichtteilen, ne,
ja,
was da reinspielt.
So. Genau,
das bleibt ja auch.
Ja.
Das bleibt auch das Problem.
Ja, also wenn man es nicht gemeinsam mit den Kindern zu Lebzeiten lösen kann. Also vielleicht habe ich ja auch Kinder und die stehen eigenverantwortlich auf eigenen Beinen und sagen, ich finde es super, wenn ich nichts bekomme im Erbfall.
Ich respektiere oder, deinen
genau,
Wunsch
quasi. Ich respektiere
quasi,
deinen Wunsch oder ich habe jetzt einen Kapitalbedarf, ich lasse mich auszahlen. Aber wenn das alles nicht funktioniert, sondern man gegen den Willen der Kinder, den letztendlich den Erbteil entzieht, beziehungsweise andere als Erben einsetzt und die dann eben einen Pflichtteilsanspruch geltend machen, dann besteht dieser Pflichtteilsanspruch auch, wenn ich eigentlich einen guten Zweck damit verfolge und das Ganze an eine gemeinnützige Organisation geht.
Ja, ja. Also man, das ist dieser Verzicht, ne, den man dann erklärt quasi vornherein.
Zu Lebzeiten, ja, Pflichtteilsverzichtsvertrag, ja, das könnte man machen.
Ja,
genau.
Und da, also es ist dann natürlich harter Tobak, da muss ich quasi als Pflichtteilsberechtigter ran an so eine gemeinnützige Organisation und denen im Prinzip das Geld wegnehmen. Ne?
Die Hälfte, ja.
Ja, ist
ja.
So, ne?
Ja, das ist so. Mhm. Ja. Was man theoretisch überlegen kann, ist, wenn das Vermögen groß genug ist und der Vorlauf entsprechend groß, dann kann ich natürlich schon Teile des Vermögens zu Lebzeiten
in die Stiftung einbringen.
In die Stiftung einbringen. Ob es jetzt meine eigene ist oder eine gemeinnützige Organisation. Und wenn ich dann 10 Jahre rum habe, dann ist das wieder raus, ne? Weil ich habe ja keinen Nutzen mehr daran. Also insofern diese 10-Jahresfrist läuft. Und so könnte ich dann das Vermögen schon ein bisschen reduzieren. Aber das erfordert natürlich wirklich Vorlauf.
Ja.
Und die Bereitschaft ist schon herzugeben.
Weil wenn das 10 Jahre sind quasi bis zum Erbfall, dann würde schon anteilig
ja.
wieder der Pflichtteilsberechtigte im Spiel
genau.
sein.
Genau, ne? Auch 5 Jahre bringen was. Das bringen dann, ne?
Weil es gequotet wird.
Weil es gequotet wird, es sind jedes Jahr 10% weniger.
Ja, okay. Und man weiß ja nie, wie alt man wird. Hoffentlich alt.
Genau, ja. Richtig schön ist es, wenn ganz viele gemeinnützige Organisationen immer wieder bedacht werden. Das macht dann auch richtig Spaß bei der Ermittlung von Pflichtteilsergänzungsansprüchen.
Wie meinst du?
Naja, wenn ich mir 10 gemeinnützige Organisationen aussuche und die bekommen nennenswerte Beträge, irgendwie, weiß ich nicht, 3-mal im Jahr, dann habe ich irgendwie...
Ja? Ach so, ja, klar.
Je nachdem, wann der Erblasser verstorben ist, habe ich unterschiedliche Abschmelzungen, unterschiedliche gemeinnützige Organisationen. Und das wird dann ein großes Vergnügen.
Also könntest du deine Pflichtteilsberechtigten auch ein Stück weit ärgern, wenn du das möchtest?
Dann. Sicherlich, ja.
Und was ist mit der Stiftung, die Britta mal gründen will, wo die Kinder ihre Urlaube von bezahlt bekommen?
Du meinst die für notleidende Notare?
Wolltest du nicht mal eine gründen, damit deine Söhne irgendwie ihren Urlaub davon bezahlen können?
Nee, ich wollte das nicht, aber... Es gibt einige Mandanten, die so Familienstiftungen haben, genau aus diesem Zweck. Also ich habe mich tatsächlich aber nicht so sehr
Aber damit Familienstiftungen sind in der Regel nicht gemeinnützig.
Nee, genau.
Die sind nicht steuerlich privilegiert an der Stelle. Ja. Ne? Also die haben auch ein anderes Steuersystem. Dazu haben wir, glaube ich, auch schon mal eine Folge gemacht. Ja. Also wer da Interesse hat, kann da reinhören. Das ist ein anderes System.
Ja.
Aber damit habe ich diese Erbschaftssteuerersparnis nicht. Weil das ist ja das Schöne daran, dass man irgendwie ein Stück weit belohnt wird, in Anführungszeichen, wenn man dann sein Vermögen auch für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung stellt.
Ich glaube, die Familienstiftung ist quasi genau das Gegenteil davon.
Ja.
Du kommst in den Genuss der steuerlichen Vorteile für deine eigene Familie.
Und das gilt ja auch für die eigengegründete Stiftung, wenn sie eben gemeinnützig dann tätig ist, ne?
Ja.
Quasi, dass sie auch diesen Vorteil der Steuer.
Genau, aber da hast du halt einen relativ großen Abstimmungsaufwand mit der Stiftungsaufsicht, die das genehmigen muss und auch bestimmte Voraussetzungen eben. Also es bestehen es ist letztendlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, wie streng die Stiftungsaufsicht ist und wie hoch auch das Vermögen sein muss, was eingebracht wird. Mhm. Nur was man sich einmal klar machen muss, die Stiftung muss aus sich heraus ja in der Lage sein, bei Erhalt des Vermögens, was sie hat, aus den Erträgen des Vermögens, den Stiftungszweck zu erfüllen.
Mhm.
Man kann sich vorstellen, das braucht dann schon ein bisschen was auch arbeiten kann, damit man überhaupt einen Stiftungszweck erfüllen kann.
Also in der Regel sind es 100.000 Euro, die du einbringen musst.
Ja, ja, das kann man sich so als Faustregel so ein bisschen. Mhm. Ja.
Man könnte aber natürlich auch einen gemeinnützigen Verein gründen. Das ist einfacher, aber dann hast du halt diese ganze Vereinsmeierei, wie man so schön sagt.
Sagen, den gründest du ja auch nicht alleine, den gründest du zu siebt.
Genau.
So, also deswegen ist tatsächlich, ich finde, es gibt sicherlich für Menschen, die das möchten und deren Herz vielleicht auch an einem bestimmten Bereich, an einer bestimmten Sache hängt, ist die Stiftungsgründung oder auch die Vereinsgründung zu Lebzeiten eine gute Sache. Aber sie ist aufwendig, das muss man wollen. Vielleicht kann man so formulieren, das muss man wirklich wollen.
Mhm.
Ja, da muss es einem darum gehen, da auch zu Lebzeiten schon mit selbst tätig zu werden. Wenn es rein um erbrechtliche Gestaltungen geht und um die Frage, wo soll das eigentlich hin im Erbfall, weil ich habe keinen Erben, da muss man, glaube ich, nicht über einen Verein zu Lebzeiten oder eine Stiftung zu Lebzeiten nachdenken, sondern dann sind es eher eben diese Themen von Todeswegen. Und da, finde ich, bieten sich, wenn man sich nicht auf eine bestehende oder mehrere bestehende gemeinnützige Organisationen einlassen oder auch irgendwie sagen will, okay, den stehe ich so nahe, den Zweck finde ich richtig, sondern sagen will, ich will da irgendwie mein eigenes Ding machen, dann sind diese Unterstiftungen eigentlich eine super Sache.
Ja, ja, das ist eine coole Idee.
Mhm.
Wahrscheinlich dann in zweiter Instanz, in der ersten Instanz mal mit euch sprechen, was man vorhat und welcher Modus quasi geeignet ist und dann wahrscheinlich schauen, welcher Dachstiftungsträger da vielleicht der richtige Partner sein.
Ja, genau, da kann man dann schauen, wo man sich letztendlich andocken will. Es gibt eben mehrere Möglichkeiten.
Ja, ja. Was glaubt ihr, wie viele gemeinnützige Stiftungen gibt es in Deutschland?
Keine Ahnung,
weiß ich nicht.
Schätz mal zuerst, weil ich verliere immer, weil ich ja immer zuerst schätze.
Das stimmt doch gar nicht.
Doch, ich schätze mal zuerst und dann gehst du ganz dicht dran, so schätzungstechnisch. Na,
es braucht über 70 Folgen. Es braucht über 70 Folgen, um das zu entlarven.
Genau.
Boah, 250.000
sind geboten.
Viel zu viel.
Ich sag 175.000.
Damit hast du gewonnen, weil es wesentlich weniger sind, aber ich fand immer noch viel. Also der Bundesverband Deutscher Stiftungen hat letzte Zahl, die sie gesagt haben, 25.254.
Oh, so wenig.
Hätte ich auch nicht gedacht.
Aber ist doch schon viel, oder?
Ja, aber ich habe es so ein bisschen hier gehört im Umkreis, wen man schon kennt. Da kennen wir einige, die gemeinnützige Stiftungen betreiben.
Hm.
Dann aufs Bundesgebiet bezogen.
Mhm. Hätte ich jetzt auch gedacht, dass es mehr ist.
Hätte ich die Frage, wie wird es gerechnet? Wie ist es mit den Unterstiftungen? Sind die einzeln gezählt? Weiß man nicht. Wenn das so ein interessantes Modell ist, was jetzt
wahrscheinlich
hier gemacht wird.
Wahrscheinlich nicht.
Nee, nee. Die tauchen ja auch gar nicht auf.
Kommt ein bisschen auf die Form an. Es gibt da unterschiedliche Formen, aber das würde das jetzt, glaube ich, sprengen. Aber zusammengefasst kann man sagen, dass es einfach für Menschen, die sagen, wen soll ich denn als Erben einsetzen? Ich habe hier niemanden. Ich habe vielleicht irgendwie einen Neffen, den mag ich nicht. Mein Bruder ist gestorben. Eltern habe ich nicht mehr. Eigene Kinder habe ich auch nicht. Und meine Freunde sind gut aufgestellt oder die möchte ich nicht einsetzen. Ich möchte das auch irgendwie nicht vermischen oder kann mich nicht entscheiden. Ist tatsächlich die Überlegung, einen gemeinnützigen Verein oder eine Stiftung oder was auch immer einzusetzen oder vielleicht auch von Todeswegen so eine Unterstiftung beispielsweise zu gründen, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert.
Ja.
Und die Möglichkeiten sind eben, glaube ich, breiter aufgestellt, als man das so denkt. Also man muss eben nicht sagen, ich setze jetzt den Verein ein und Punkt, sondern man kann da sehr individuell rangehen.
Aber das eigene Interesse kann über den Tod hinaus wirken.
So ist es.
Und das ist ja
genau.
Sehr schön. Danke euch.
Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Und solltet ihr eine Frage haben, die ich doch nicht gestellt habe, schreibt mir an fragen@kanzlei-am-mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt neugierig.